Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Herzlich willkommen im einzigen wahren, wichtigen und überhaupt echten Fußball-Podcast, den es gibt und geben darf. Letztens wurden wir noch über so ein paar Rankings markiert, warum wir da nicht auftauchen im Podcast. Es muss auch da ein großer Putsch gewesen sein. Wir nehmen noch Anlauf für die kommenden Jahre und Saisons. Ihr hört schon, wenn meine Stimme die Folge beginnt, dann bedeutet das, dass ein Teil des Podcasts gerade wahrscheinlich im Flieger sitzt. Tatsächlich aber nicht über dem Atlantik, sondern soweit wir wissen, innerhalb Europas. Nico ist gerade unterwegs. Nächste Folge wieder da. Wir beenden das Jahr mit so vielen Reisen, wie der ganze Herbst schon stattgefunden hat. Wir sind aber nichtsdestotrotz zu dritt. Und das theoretische Wissen, was Nico sonst mitbringt, würde ich sagen, kann man behaupten, haben wir heute auch wieder da. Wir haben passend auch zu aktuellem Fußballgeschehen einer der internationalsten Gäste da, die wir jemals hatten. Wir hatten ihn schon mal da. Er arbeitet als Experte in Indiana, in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie vielen Ländern schon als Trainer gewesen. Du bist Coach, du coachst, du machst TV, bist TV-Experte in verschiedenen Ländern, auch verschiedenen Sendern, verschiedenen Programmen. Wir freuen uns zum zweiten Mal über unseren Gast, Mr. Gegenpressing, Peter Hyballa. Schön, dass du da bist.
Ja, grüßt euch, Peter und Pillow.
Hi.
Ich versuche jetzt auch noch Fotomodell auch noch zu machen, aber da gucken wir nochmal.
Sollte dir ja ein leichtes sein eigentlich, ja, oder? Also, von daher. Einmal für die Zuhörer in der Folge, um hier nicht mit Peter und Peter durcheinander zu kommen, ist unser Podcast-eigener Peter in der Folge weiterhin Peter. Und Peter Hyballa ist heute schlichtweg Hüb.
Hüb, genau. So nennen mich viele, deswegen ist das okay.
Ja, macht ja total Sinn. Ja, mein Lieber, schön, dich wieder hier zu haben. Gerade ich habe ja keinen Hehl rausgemacht, dass ich schon beim letzten Mal relativ begeistert war von gerade der Art und der Offenheit, wie du an Themen rangehst und kommunizierst. Und jetzt hatten wir ja gerade im Vorfeld schon mal so ein bisschen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gesprochen. Und da hast du ein Thema ja quasi reingeworfen. Erzähl mal selber. Ich leite einfach mal ein mit der Frage, wie geht's dir denn aktuell?
Ja, geht so. Also jetzt ein bisschen besser. Ich habe natürlich in den letzten 2,5 Jahren 5 Clubs gehabt, ich glaube in 4 verschiedenen Ländern, muss man eben über selber nachdenken, eben in den Niederlanden, in Polen, in Deutschland, in Dänemark und in der Slowakei. Und mich hat es im Sommer ein bisschen weggerissen. Also ich kam eigentlich in ziemlich krasse Depressionen. Ich hatte ein starkes Burnout, weil ich verschiedene Gründe. Ich glaube einfach, dass ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht habe, natürlich auch viele Enttäuschungen gehabt habe. Ich bin eigentlich nicht dahin gekommen, wo ich mich sehe. Und ich habe mich immer in der Bundesliga gesehen. Und irgendwann merkte ich so, das war eigentlich so in der Zeit, ja, so nach Wisla Krakau. Da hatte ich in Esbjerg diese ganz komische Geschichte. Also wo so ein bisschen, also ich fand Rufmord, was die gemacht haben. Ich habe da nichts Schlimmes gemacht. Also das sage ich heute auch immer noch. Und dann war ich dabei bei Türkgücü München und dann merkte ich, ey, irgendwas stimmt mit mir nicht. Also ich habe dann auch so geheult vom Training. Beim Training war ich nicht, da habe ich schon gedacht, ey, irgendwas stimmt nicht. Aber ich konnte das nicht so für mich differenzieren. Also, und dann hatte ich eine Pause und ich war echt nur müde. Also ich glaube, ich habe 16 Stunden am Tag geschlafen. Und jetzt bin ich im Sommer in der Slowakei nochmal gegangen. Und ich habe immer so ein bisschen andere Meinung manchmal als der ein oder andere Präsident. Weil ich jetzt ziemlich offen bin und ziemlich klar und ja, und glaube ich eine Persönlichkeit, aber dann merkte ich einfach, ey, mir geht's nicht gut. Und dann habe ich so die Reißleine gezogen und jetzt habe ich die letzten Monate eigentlich sehr an mir gearbeitet, so was man dann halt in der Phase macht. Mit Coach, mit Therapeut, mit und jetzt gehe ich wieder aufwärts und jetzt bin ich auch wieder da. Also, aber klar, jetzt nach den 2,5 Jahren, die sehr, sehr extrem waren, und die Medien schreiben dich als Trainer schon sehr kaputt, weil die auch gar nicht so richtig recherchieren. Ja, stehe ich jetzt gerade so ein bisschen, hey, was macht meine Zukunft? Und das ist eine ganz spannende Phase, aber echt keine einfache.
Ja, krass. Also erstmal Du, wie gesagt, also das ganze Thema kenne ich persönlich seit 10 Minuten, ne, seit unserem kurzen Vorgespräch gerade, und ey, erstmal alle Hüte ab für die Offenheit und Ehrlichkeit, ne, weil ist ja schon nach wie vor, und gerade deshalb ist es wahrscheinlich doppelt und dreifach wichtig, ist ja schon in der heutigen Gesellschaft immer noch so ein bisschen so eine Art Tabuthema, ne? Also man spricht kaum drüber, und ich glaube, dass gerade in Corona-Zeiten, als das Thema neu war, dass da der ein oder andere mit zu knacken hat, ne, inklusive mir. Ich würde es nicht so weit gehen, ich war auch bei keinem Arzt damit, aber ich würde es nicht so weit gehen und denken, dass ich da eine richtige Depression hatte, aber auch ich kam halt echt gar nicht gut klar mit diesem ganzen Homeoffice-Thema zu Beginn und so. Aber wir wollen ja gar nicht über mich reden. Also von daher erstmal alle Hüte ab für die Offenheit und Ehrlichkeit. Jetzt hast du gerade ein Thema gesagt. Ich meine, dass wenn du da in zwei Jahren 5 Stationen oder in 2,5 Jahren durchpeitscht und da in 2 oder 3 der Stationen davon auch noch Sachen laufen, wo du sagst, ey, da fühle ich mich total unfair behandelt und ne, das wird auch noch obendrein medial anders dargestellt und wird halt auch nicht ausreichend recherchiert. Wie groß, weil jetzt wird ja immer in der Öffentlichkeit schon so ein Bild skizziert von professionellen Sportlern, dass ja, dieses ganze Social Media und Berichterstattung, das liest ja eh keiner und das lässt keiner an sich ran. Ich persönlich hatte da schon immer einen ganz anderen Eindruck von. Ich kann mir das halt einfach nicht vorstellen, auch aus der Erfahrung raus, dass ich war nicht im Sportbereich, ich habe Musik gemacht und ich habe mir schon meine Albumkritiken durchgelesen, ne? Und wenn die ging nicht darum, ob die gut oder schlecht waren, aber wenn die an Stellen ungerecht waren, wo ich der Meinung war, so da hat sich jemand nicht die Mühe gemacht, das überhaupt zu hinterfragen und zu verstehen, dann habe ich mich da schon ungerecht behandelt gefühlt und dann hat das mich schon bewegt. Ne? Von daher würdest du sagen, dass dieser ganze mediale Einfluss, und mir ist auch schon 1000 Mal aufgefallen, dass so wie mit Fußballprofis und Fußballtrainern gesprochen wird, in Interviews, wie über die geschrieben wird, das gibt's in keiner anderen Sportart, Digga. Ist so mein Eindruck. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt einen bestimmten Sky-Reporter, ja, der auch immer dahin geschickt wird zu die Vereine, wo gerade richtig Scheiße läuft, und der stellt Fragen, der würde die beim Tennis spielen, die würden den direkt stehen lassen, die würden einfach weitergehen und das Interview gar nicht weiterführen, so, ne? Von daher, das ist mir schon total oft aufgefallen. Wie groß würdest du diesen Anteil an der ganzen Geschichte bewerten? Wie nah geht das wirklich an einen ran, dieses Thema?
Ich kann nicht für jeden sprechen, aber es geht schon näher, werden ganz vielen Trainern und Spielern auch jetzt gerade Kontakt, weil ich mich ja ein bisschen geöffnet habe. Auf einmal öffnen sich auch ganz viele bei einem, das ist ja immer so. Mhm. Und also ich habe die ganze Scheiße immer gelesen, sage ich ganz ehrlich. Also Twitter, Facebook, diesen ganzen Rotz, dann irgendwann habe ich gelesen, also diese ganzen Kommentare. Aber irgendwann habe ich dann auch mal aufgehört, weil es ist letztendlich auch Gift. Also das muss man einfach sagen, weil es sitzen dann, ich meine, ich glaube, wenn man Trainer und Spieler ist und dann in diese Profi-Welt kommt, dann hat man natürlich auch ein bisschen narzisstische Züge. Und diese Wahrnehmung von außen, die hat mich halt gekillt, weil ich habe irgendwann mal gemerkt, oder jetzt gerade in der Phase, wo ich sehr viel über mich auch nachgedacht habe, das ist mir schon wichtiger, als ich jemals zugeben würde. Also, und das ist halt so dieses Thema Selbstliebe, dass du mit dir selber klarkommst, ob jetzt einer was da schreibt oder nicht. Und viele Fußballer in dem Profisport haben natürlich da, ja, die lechzen danach. Ja, das ist ja ganz, ganz viele Fußballer, die aufhören, die kommen ja in ein totales Tief, in eine totale Sinnkrise, weil auf einmal ist der Applaus weg. Und das weißt du selber als Musiker. Das ist, als Trainer, jetzt bin ich gerade arbeitslos. Letztes Jahr war ich beim ZDF Taktikexperte, einen Job gehabt. Da will jeder Fotos mit dir machen. Und dann bist du weg. Und dann rufen auch echt nur deine 3, 4 besten Freunde an. Das ist aber auch so. So, und die anderen, die ganzen Schulterklopfer fallen weg. Und ich habe immer gedacht, das tangiert mich gar nicht, weil ich so ein Selbstbewusstsein habe. Und jetzt merkte ich, als ich so in so eine Krise gekommen bin, und jetzt beschäftige ich mit mir selber gerade. Ne? Und halt nicht immer nur definieren, du vielleicht mit Musik, ich mit Sport, sondern ich habe dann auch irgendwann gedacht, ey Peter, wann warst du eigentlich letztes Mal im Theater? Wann warst du letztes Mal im Kino? Weil immer nur Fußball, 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 Fußball. Erfolg, Erfolg, gewinnen, gewinnen. Und ich glaube, das haben so viele. Und dann habe ich ja versucht, auch was mit Freunde, mit Süddeutsche mal. Und die haben mich auch noch reingezogen. Also die Journalisten gucken ja auch, dass die dich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich auch noch mal treffen. Weil ich mache jetzt auch ein paar Sachen beim Fernsehen und ich merke das ja auch. Manchmal wollen wir ja auch so, oder will die Redaktion Interviews, dass das Pillow irgendwas sagt und dann haben wir eine Schlagzeile. Mhm. Und das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Also mein Ansatz ist ja sehr inhaltlich. Und das ist schon, Also mit Journalisten passe ich so dermaßen jetzt auf. Und das ist eigentlich schade, weil ich so ein Typ bin, der alle so frei Schnauze ist. Aber das, und wenn man die größten Trainer der Welt immer anschaut, ist immer interessant, welche Persönlichkeitsstruktur wir haben. Ja, die haben ja alle eine Macke.
Guter Punkt, ja.
Ja, ja.
Simone, schöne Narzissten dabei, schöne Leute dabei, die Guardiola, Bielsa. Also, Bielsa, wir bilden eigentlich in der Trainerausbildung immer aus. Nicht sagen, ruhig, weil Interviews kannst du dir ja von Spielern und Trainern kaum noch anhören. Aber ich verstehe das immer mehr, weil viele Spieler und Trainer sagen, ey, Hüb, so wie du, machen wir das nicht. Da kriegen wir nur, wir sagen einfach nichts. So. Aber viele Sportler, ja, die, oder Fußballer, die gucken schon ganz klar danach, was geschrieben wird.
Ja, absolut. Du hast ja auch in den Profivereinen richtige Medientrainings und solche Geschichten.
Ja, aber Spieler, da wirst du echt auf Langweiligkeit, ne?
Ja, klar.
Ja, und wir hatten heute eine Sendung mit Ansgar Brinkmann und ja, wir über Typen, also dass die auch was sagen im Interview und zum Beispiel. Ja, ich hatte die riesen Diskussion mit ein paar Leuten. Leon Goretzka ist für mich ein Typ, ist Ruhrpott, ist Power, ist natürlich auch ein guter Spieler, aber der kann halt andere mitreißen und deswegen war das total verwunderlich für mich, dass der erste Spiel nicht gespielt hat, der muss immer spielen. Der sagt halt was, aber ich glaube, dass wir Typen, und ich zähle mich jetzt einfach mal dazu, ja, das ist schwierig einfach jetzt geworden alles. Also, gut, dass man die Sprache ein bisschen verändern muss, ist mir schon klar, aber ich hatte jetzt auch ein paar andere Ansichten wie Investoren, die mischen sich halt auch unheimlich ein und ich muss halt jetzt so nach der Phase, die ich jetzt habe, einfach mal ganz ehrlich sagen, okay, Peter, konzentriere dich noch mehr als Trainer auf deine Mannschaft und am Ende des Tages musst du gewinnen und das alles andere ist Nebenkriegsschauplätze.
Zeitgleich muss ich ja auch sagen, wenn man sich durch dein Instagram klickt, also auch da von meiner Stelle aus Respekt, wie offen du darüber sprichst, aber wenn man sich durch dein Instagram klickt, dann erweckt das ja bei mir trotzdem den Eindruck, du bist auf jeder Post, ist auf einem anderen Kontinent. Ich glaube, zuletzt warst du in Afrika und hast dort Trainer gecoacht, richtig? Und also du bist ja auch nach wie vor da wie sehr, sehr viel unterwegs und warst dann ja auch schon eben in verschiedensten Ländern, wo man vielleicht auf den ersten Blick denken würde, da ist die Fußballkultur gar nicht so da. Damit springen wir auch langsam zur WM in Katar. Ich habe letztens gelesen, das war aber noch vor meiner Geburt, dass 1990 in den USA auch schon gesagt wurde, das macht keinen Sinn, da eine WM zu haben, weil dort einfach die Fußballkultur nicht so gegeben ist. War das damals so? Kann man das irgendwie vergleichen mit, was in Katar stattgefunden hat, im Sinne von auch eigentlich kein Fußballland?
Ja, okay, ich meine, USA war 94. Erstmal ist es USA ein bisschen ist ein demokratisches Land. Ich glaube, das ist ja jetzt immer das Problem, dass es autokratisch ist halt Katar. USA war natürlich damals in den Kinderschuhen. Wir hatten ja Jürgen Klinsmann vor 4 Tagen zu Gast auch, mit dem ich einen guten Kontakt habe. Und der sagt, seit über 20 Jahren ist also in den USA Fußball total angekommen, Soccer. Aber 94 nicht. Das war einfach ein Werbeding, dass sie da hingekommen sind, aber MLS ist eine gute Liga, also ist eine gute sportliche Liga und weil lass uns auch ehrlich sein, klar, Katar hat auch eine Liga, aber da geht man halt wegen Geld hin.
Ja.
Ich glaube jetzt nicht nach der WM wird da jetzt ein Boom, ne? Hast ja auch gesehen, erstes Spiel Katar, erste Halbzeit liegen sie hinten, ein halbes Stadion geht. Das kannst du, glaube ich, mit Amerika überhaupt nicht vergleichen und USA hat halt diese 4 großen Sportarten. Da kommst du auch nicht ran, aber ich glaube, die 5. Sportart und gerade im Frauenfußball und Jugendfußball sind die schon super gut.
Du, ich hab's auch. Ich war 2018 das erste Mal in L.A. und hab da schon, also ich war halt nie da und hatte so ein Bild halt im Kopf, ja, Basketball, Baseball, Eishockey, ne, Football und die ganzen Dinger und war erstaunt, wie viele Fußballplätze, also Soccerplätze ich tatsächlich gesehen habe und das hat sich jetzt in diesem Jahr, wo ich zweimal da war, nicht geändert. Also du merkst schon, dass das Thema da grundsätzlich angekommen ist und ich freue mich auch riesig auf die nächste Weltmeisterschaft dann in Amerika, Kanada und Mexiko. Da hat der gute Nico Beckspin jetzt noch 4 Jahre Zeit einzutüten, wie der Pilot, ja, der 4 Wochen lang vor Ort sein kann. Ich mache auch irgendeinen dusseligen Job, ne? Ich mache auch irgendwelche Insta-Stories für, weiß ich nicht, für irgendeinen Sponsor, ist mir scheißegal. Hauptsache, ich kann da vor Ort sein. Ja, krass, die ganze Geschichte und wie sich das bei dir entwickelt hat, ne, weil ja auch
ja, du ja schon immer so, wie ich dich zumindest wahrgenommen habe, 100% authentisch wirkst und halt sagst, was du denkst, wie du denkst. Und jetzt hast du gerade gesagt, man muss immer aufpassen, was man heutzutage sagt. Ich find da ist halt grundsätzlich ein Unterschied dazwischen, seine Meinung zu sagen oder irgendwelche Leute mit seiner Meinung anzugreifen. Ne? Und zweiteres habe ich persönlich bei dir nie erlebt. Und das ist immer so ein bisschen der Widerspruch in sich selbst. Ne? Dass wenn du wirklich mal aus dem Rahmen rausfällst, dann direkt unter anderem solche Konsequenzen vielleicht bei rauskommen können, wie jetzt bei dir der Fall ist, zum einen. Zum anderen meckern sie alle an allen Ecken und Enden immer, dass wir keine Typen mehr im Fußball haben. Ne? Also das ist halt so der Widerspruch in sich. Und ja, vielleicht nochmal ein kurzer Nachsatz zu dieser Social Media Geschichte, die wir angesprochen hatten. Ich weiß gar nicht, wo ich den Satz letztens aufgeschnappt habe, aber im Rahmen dieser ganzen Twitter, insbesondere Twitter, ist aus meiner Sicht der toxischste Ort der Welt, also ein widerlicher Ort, der das Schlimmste aus der Menschheit rausholt. Ja, dann machst du auch alles richtig, ne? Machst du auch alles richtig. Irgendeiner hat darüber mal ist gar nicht lange her gesagt, die größte Sucht der Menschen ist nicht Geld, ist nicht sonst irgendwas, ist nicht Wohlstand, die größte Sucht der Menschen ist Aufmerksamkeit. Und das ist halt das, was dir Social Media in seiner reinsten Form bietet, ne? Und die Kehrseite der Medaille dessen kennen wir alle. Von daher, ja, von meiner Seite nochmal danke für die offenen Worte. Natürlich gute. Ja,
ich glaube auch, Pillo, ich meine, was du machst oder ich mache, das ist natürlich auch nicht, ja, das heißt normal. Also uns gucken ja viele Leute zu. Wir machen ja eine Sache, ja, das ist eine Passion. Nur ich mache auch gerade so Speaker-Auftritte. Also nächste Woche bin ich in Berlin und ein Programm heißt von mir der Fußball-Junkie. Erfolg und Rückschläge eines zerrissenen Workaholics. Und da bin ich einfach reingeraten. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt vielleicht viel gewonnen hätte, die letzten paar Monate oder auch mal, ich hätte auch ein paar Chaos-Clubs natürlich, dann wäre es vielleicht nochmal anders gelaufen. Aber irgendwann kam ich in diese Zerrissenheit einfach rein. Mhm. Also, wer ist eigentlich noch Peter? Bin ich eigentlich nur noch Trainer? Und dann Mitte 40, gut, dann kommt man auch ein bisschen in die Midlife-Crisis, dann kamen private Geschichten noch dazu, mit einer Frau und so weiter, also so ein bisschen Klassiker. Und dann diese Zerrissenheit, wann kriege ich wieder Applaus, wann komme ich Applaus? Ich gehöre doch eigentlich in die Bundesliga, warum kriege ich immer nur so mittelmäßige Ligen in Osteuropa? Und dann kommst du ins Denken und dann stehst du manchmal auf dem Platz und du gibst so die Hütchen und ich bin 30 Jahre Trainer. Und das ist ja, weißt ja auch selber, vielleicht stehst du manchmal auch im Tonstudio und denkst, boah, muss ich schon wieder... So, und dieses ganze Cocktail, der kam einfach irgendwann raus und ich bin ein super fröhlicher Mensch und in den letzten 3-4 Monaten war ich ja nicht fröhlich und dann denkst du, okay, was passiert denn gerade mit mir? Und das war halt so diese Zerrissenheit, weil ich einfach zu viel gearbeitet habe. Also auch zu, wie gesagt, mein Privat-Peter, den habe ich einfach links liegen lassen und der Ego-Peter und der Workaholic-Peter, die haben die Führung übernommen. Und das, ja, und dann schlitterst du auf einmal in so eine mentale Krise. Und dann bist du auch in dem Moment nicht so richtig gut als Trainer mehr. Und jetzt war es einfach Erholen angesagt, aber klar ist, man ist ja super abhängig als Trainer. Die Frage ist jetzt halt, wann es weitergeht. Und das ist halt das Schwierige, ne? An Schauspieler, Musiker, Trainer, Fußballer, das ist so ein Engagementberuf. Manchmal hast du eine Hauptrolle und dann kommt halt lange nichts. Mhm. Und ja, und mir ist ja auch oft schon die Sonne aus dem Hintern geschienen. Und jetzt halt gerade nicht. Und jetzt muss ich mich wieder hochrappeln, aber ich merke, ich bin auf dem Weg wieder. Und hier, die Birne wird wieder klar. Das ist, weil letztendlich Fußball ist mein Leben. Aber ich will es dann halt auch nicht mehr so zwanghaft machen. Also es gibt auch, irgendwann musst du auch um 16 Uhr sagen, Videoanalyse, Dankeschön, ich gehe jetzt mal ins Privatleben. Und das muss ich halt lernen.
Das wollte ich gerade sagen. Du warst zuletzt bei uns im Dezember 2021 und hast da auch schon gesagt, du machst ein bisschen ruhiger. Und
Hat nicht geklappt?
Nee,
hat nicht geklappt, ne?
Ja, okay, habe ich nicht. Hat nicht funktioniert und ja. Naja gut, aber und darum habe ich aber mal 1000 Sachen gemacht und ich habe einfach zu viel gemacht. So. Und das hat mich ausgebrannt.
Wie hast du gelernt, da weniger zu machen, dir weniger vorzunehmen? Oder was würdest du Leuten sagen, die in die Richtung laufen oder auch in diese Gefahr laufen, sich zu viel vorzunehmen?
Ja, erstmal redest du ja einfach mal mit einem Mentalcoach, du redest mit einem Psychologen, das habe ich jetzt auch nicht so oft in meinem Leben gemacht. Und dann wird, und ihr macht es halt klack-klack in deinem Kopf. Und dass du halt irgendwann merkst, ja, dein ganzes Leben ist nur abgestimmt auf Applaus und was andere Leute von dir finden und wenn du gewinnst. Und ich meine, als Fußballtrainer verliert man halt auch mal. So, da muss man ja auch gut mit umgehen. Aber ich konnte mit Niederlagen ganz schlecht umgehen, immer schon. Und jetzt, ja, und die Phase, die ich jetzt so hatte, ne, so dieses, ja, unglücklich sein, einsam sein, das hatte ich halt noch nie. Und die Phase möchte ich halt nicht mehr haben. Und darum sage ich, okay, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man halt für sich selber sagt, ich muss jetzt was ändern und nicht die und der und, weil Investoren bleiben, ja, da geht's um Geld. Präsidenten sind nicht so nette Leute. Im Fußball musst du gewinnen. Die Fans schreien Arschloch, Wichser, Hurensohn, wenn du verlierst, oder die feiern dich. So ist es nun mal. Und ich kann das Geschäft da nicht verändern. Und das wird ja jedes Jahr noch härter. Und aber ich kann mich halt verändern. Ein bisschen jedenfalls. Und in dieser Phase mache ich das jetzt. Und das ist eigentlich ganz gut. Und wenn man natürlich jetzt da rauskommt und wieder Erfolg hat vielleicht, ja, dann hast du natürlich auch eine geile Story.
Da bin ich mal also stark optimistisch.
Ja, wollte gerade sagen, ich auch, und zumindest ich wünsche dir auf jeden Fall. Ne? Von daher, toi toi toi, alle Daumen gedrückt. Ich denke mal auch von unseren Zuhörern im Podcast. Und ja, zur Meisterfeier sind wir eingeladen dann, ne?
Ja, mit Schalke.
Ja, jetzt wäre mal ganz interessant hier. Da wecken wir aber direkt Begehrlichkeiten von 80%
neues Level Optimismus, ja.
Ja, die haben,
ja,
ich finde, die haben einen guten Trainer jetzt geholt.
Ja, finde ich grundsätzlich auch. Ich meine, wir haben uns jetzt mal, um vielleicht auch mal den Sprung dann in die Standardthemen der Sendung zu finden, grundsätzlich sprechen wir natürlich neben unseren Formaten auch jede Woche immer noch so ein bisschen über Schalke und Bremen. Da ist jetzt diese Woche nicht allzu viel passiert, außer dass wir auf Schalke jetzt vorgestern einen neuen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich richtig zitiere, ich glaube Marketing-Vorstand verpflichtet haben von Bayer Leverkusen, der jetzt rübergekommen ist oder jetzt rüberkommt. Die Suche nach dem Sportdirektor-Posten ist weiterhin offen und man liest auch schon, dass es wohl eher dann Januar wird als noch Dezember. Von daher tut sich da gerade nicht viel. Irgendwelche Spielertransfers stehen auch noch nicht an. Von daher können wir da ganz schnell drüber springen. Bremen haben wir gleich nochmal drin. Und auch ein bisschen detaillierter. Allerdings nicht
die erste Herren.
Bitte?
Ja,
die haben wir sogar zweimal drin. Einmal
zu dem kommen wir gleich,
ja. Und einmal noch die erste, nicht die erste Herrenmannschaft, sondern die erste Frauenmannschaft. Aber bevor ich dir hier die Überleitung, lieber Peter, versau, stage is yours.
Dankeschön. Plus, wir haben auch noch Frag den Nico am Ende der Folge, das ist digital reingeschnitten und da kommen auch noch ein paar Werder-Fragen zu. Wir haben jetzt schon lange darüber gesprochen, über das Paradoxon, das, was Peter gerade schon angesprochen hat, dass man so ein bisschen glattgebügelt werden möchte oder dann irgendwann merkt, das kommt vielleicht besser an, aber andererseits mögen wir doch eigentlich alle mehr so die verrückten Typen, ob es Mourinho ist oder andere verrückte Coaches oder eben auch Spieler. Und da ist auch Niklas Füllkrug gerade ganz weit vorne mit dabei, hat auch schon Pille in unserer WhatsApp-Gruppe angemerkt, ist schwer, den gerade nicht zu mögen. Letztes Jahr noch mit Bremen in der zweiten Liga rumgekickt und auf einmal hält er Deutschland am Leben. Gestern beim Unentschieden gegen Spanien macht er das entscheidende Tor. Und wie hast du es schon beschrieben, Pille? Kriegst du noch zusammen?
Wie habe ich es beschrieben? Helf mir.
Du hast den Siegtreffer beschrieben. Du hast so viel gesagt, wie der kann dem Keeper letzte Woche eine Postkarte geschickt haben, wie das Ding reingeht, der fängt den trotzdem nicht.
Ja. Also da war schon mit der ganzen breiten Brust, die er gerade hat, ne, mit aller Überzeugung, also du das hast du gesehen, das ging gar nicht mehr darum, ob drin, sondern nur noch mit wie viel km/h drin. Ne? Also da muss man schon ehrlich gesagt ein Lob aussprechen. Wie war, ich habe die Bremen-Doku gesehen, als sie rauskam jetzt von der letzten Saison. Da gab es einen Moment, wo Niklas Füllkrug in der zweiten Liga noch kurz vor der Suspendierung stand, ja, weil Duxch geholt wurde und er da wohl auch nicht so ganz mit einverstanden war. Und dann hat sich in der zweiten Liga ein Szenario entwickelt, wo die beiden auf einmal prächtig harmonisiert haben, aber schon der, um den es in erster Linie ging, so ein bisschen noch Duxch war, wenn es um die wirklich reinen Treffer geht, aber insgesamt so diese hässliche Vögelnummer, ja, da irgendwie entstanden ist.
Und irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre später hat er, weiß nicht, 10, 11 Buden in der Bundesliga in 14 Spielen, hat ist auf einmal bei WM dabei und tritt halt, also der war halt brandgefährlich, ne? Der hat auf einmal auch da vorm 16er so eine Körpertäuschung gespielt, was man jetzt von, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, aber jetzt für die filigrane Technik war er jetzt bisher nicht bekannt, aber also du hast sofort gemerkt, wie viel Gefahr von ihm ausgegangen ist, und wenn Musiala an einer Stelle nochmal querlegt, was aus meiner Sicht muss, dann, ne, steht schon früher 1-1, unabhängig davon, was dann in der Folge vielleicht noch passiert. Aber ja, insgesamt halt richtig, richtig coole Story. Ja, schon immer ein sympathischer Typ gewesen. Ich persönlich, ich muss da immer ganz, ganz leise sein. Ich habe hier jahrelang immer zu Nico gesagt, man, hör mir auf mit deinem Füllkrug, der Typ kann gar nichts, ey. Der ist nicht mal für die zweiten Liga geeignet. Muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Und ja, mich und ich glaube auch noch viele andere straft er derzeit oder jetzt auch schon seit längerem Lügen und beweist uns eines Besseren. Und von daher, ja, kann ich mich dann da, auch wenn ich ja so ein bisschen immer letzte Saison den Traum mit mir rumgeschlagen habe, dass eventuell Simon Terodde derjenige wäre, der überraschend mit zur WM fährt. Aber nein, freut mich für ihn, freut mich natürlich auch für die Mannschaft und für alle, die Begeisterung für diese Turnier aufbringen können, in einer Art und Weise. Und in erster aller Linie aber für ihn. Hat er sich redlich verdient. Wie siehst du da, Typ?
Ja, absolut. Also ich meine, Simon Terodde erstmal, ich komme aus Bocholt, der kommt aus Rehde-Krechting, also da sind Nachbarn. Hätte ich gerne auch gesehen. Ich glaube auch, dass Simon Terodde so ein Tor gemacht hätte. Also Tor im Füllkrug war ja schon, also im Ruhrpott sagt man ja, in den Giebel geschossen, im Knick, hat Dinge reingeschweißt. Also ich finde, ich stehe ja auf Mittelstürmer einfach. Also auch wirklich ein Neuner und nicht immer diese ganze falschen Neuner, obwohl ich auch ein Fußballästhet bin und halber Holländer. Und ich meine, wir mögen ja Fußball und wie Spanien gestern gespielt hat, das war für mich mit der Zunge schnalzen. Ich muss sagen, in Deutschland, also allein von der Technik konnten eigentlich nur Leroy Sané und Musiala miterhalten, allein von der Balltechnik her. Und Füllkrug, das war ein typisches Neuner-Tor. Ne? Der nimmt ja eigentlich Musiala den Ball weg. Mit zwei Kontakten links, rechts raut er den da rein. Und ja, das ist ein Typ. Und ich finde halt diesen ganzen glattgebügelten ein bisschen langweilig. Und er kommt halt über die zweite Liga, sagt auch mal, ey, Marvin Ducksch, was willst du jetzt hier von mir? Vertraut er mir nicht? Also er sagt was. Und so hat er jetzt gestern das Tor auch gemacht. Und das wäre so ein brutal wichtiges Tor. Und die Neuner gehen halt dahin, wo es weh tut. Das ist immer so ein 3-Euro-Phrasenschweinspruch, aber es ist so, und du siehst halt ganz, ganz viele Nationalmannschaften haben echt Probleme mit diesem Neuner. Und weil alle noch so Pep Guardiola Gedächtnisübungen machen und Positionsspiel. Und ja, diese Neuner, die wir in Deutschland ja immer hatten, aber letzten Jahre eigentlich nicht mehr. Letzte war wahrscheinlich Miroslav Klose und ja, und vielleicht ist Füllkrug jetzt wieder einer, der da reinstapft. Also, und ich finde, mit einem Neuner zu spielen ist einfach so wichtig, weil da kannst du einfach mal Ding mal nach vorne wichsen, da kannst du mal eine Flanke reinknallen, so. Und du kannst ja den Ball halt nicht ins Tor tragen. Und Kai Havertz ist ein super Fußballer, aber weiß ich nicht. Und Thomas Müller ist halt super gegen den Ball.
Ja, ja. Also gar nichts gegen Havertz, ne? Und ich finde, da kannst du ihm auch nicht große Vorwürfe machen, aber der ist halt einfach kein ausgebildeter Neuner, kein ausgebildeter Stürmer. Ne? Der macht das, wenn er da vorne rein muss, im Rahmen seiner Möglichkeiten, macht er das ganz gut, aber der ist halt auf einer anderen Position deutlich besser aufgehoben und kann da deutlich besser seine Stärken ausspielen, aus meiner Sicht. Ne? Aber ist, glaube ich, auch wahrscheinlich dann kein Zufall, dass gestern zwei Neuner eingewechselt werden, einmal Morata und einmal Füllkrug, und dann zwei Tore fallen. Ne? Also ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Aber ich glaube, um das Thema zum Abschluss zu bringen, weil ich nochmal erwähnen muss, dass ich dann gestern festgestellt habe, dass, obwohl ich ja schon insgesamt eine Meinung von dem Turnier habe, es dann doch nicht schafft, so ganz ohne Emotionen Fußball zu gucken. Ne? Muss ich dann auch ganz ehrlich gestehen. Ich habe mir dann schon auch, als Rüdiger das erste Tor erzielt hat, was dann abseits war, sehr gefreut. Als Musiala nicht quergelegt hat, habe ich mir sehr geärgert. Von daher, ja, komme ich sportlich gesehen dann doch gerade noch ein bisschen in die WM an, aber um das zum Abschluss zu bringen, glaube ich, ganz klare Kiste. Nächste Spiel und die Spiele darauf, die dann noch folgen werden, so wahr Gott will, sowohl Füllkrug als auch Sané in der ersten Elf, oder? Ich fand auch Leroy Sané überragend.
Ja, das hat Flick 80 Millionen Gegenstimmen. Nein, aber das wird er ja machen. Also Füllkrug wird jetzt spielen, das ist gar keine Frage, und Leroy wird auch spielen. Ja. Und ich denke, gegen Costa Rica, Ich glaube, dass Hansi Flick gestern natürlich die Idee hatte, erstmal gegen den Ball gut stehen und gegen den Ball. Und Müller ist schon eine Pressingmaschine. Der hat jetzt auch mal gerissen, das muss ich, aber der ist ja ein Pressing-Beast. Also die haben ja wirklich am Torwart angefangen und er hat die Spanier auch müde gepresst. Aber Leroy ist einfach so ein feiner, guter Fußballer. Der ist natürlich halt ein bisschen Phlegma ab und zu. Aber Leroy wird spielen, Füllkrug wird spielen und ich denke, Musiala wird auf 10 gehen.
Ja.
Und ich glaube, Kimmich und Goretzka werden dann die Doppel 6, ein 6er, ein 8er, obwohl auch Kimmich verlässt oft die 6er Position. Das muss ein bisschen gucken. Bei Costa Rica hat ja Japan auch schon ein bisschen ausgekontert. Ich glaube auch, dass du einen richtigen linken Außenverteidiger, also Raum und einen richtigen rechten Außenverteidiger mit Klostermann einfach bringen musst. So, und das ist einfach dieses ganze Süle auf rechts und so. Das ist am Ende des Tages, sagen auch immer Spieler zu mir, Trainer, das ist doch meine Position. Und Mario Götze hat auch nicht gern auf 9 bei mir damals schon in der Jugend gespielt. Das hatte er keinen Bock drauf.
Ja,
also aber das auch. Du hast keine Zweifel daran, Peter, dass die Deutschlandsmannschaft weit kommt dieses Jahr, obwohl man auf dem Papier sagen würde, einen Punkt nach 2 Spielen.
Ja, gegen Japan war natürlich Ausrutscher. Ich meine, Japan ist erstmal gut. Also die haben ja auch gute Spieler. Die haben auch einen richtigen Bundesliga-Block da in Japan. Das wusste man ja, dass sie klein, wuselig, schnell, immer diszipliniert sind. Und ich finde einfach, dass Deutschland das so nach Hause schaukeln wollte. Und nach dem 1-1 waren sie dann geschockt. Und und Japan hat dann weiter Druck gemacht. Und dann haben sich geglaubt. Und das Spiel entwickelt sich ja auch. Ne, ist ja, du hast ja auch depressive Phasen in so einem 90-minütigen Spiel und einmal Hochphasen in so einem Spiel. Deutschland war ja auch gestern in den letzten 10 Minuten, wo du dachtest, boah, die gewinnen das jetzt hier noch gegen Spanien. Und so war Japan. Und ja, war natürlich sehr, sehr schade, weil Deutschland hatte ja alles im Griff. Aber sie haben halt dieses berühmte zweite Tor nicht gemacht, haben nicht weiter nach Druck gemacht und es war ein bisschen Fleckmark kam da rein. Und ja, und hinten haben sie schon Probleme. Also das muss man, also jedem Spiel kriegen die schon ihre Chancen gegen sich. Und Manu Neuer kann im Moment jetzt nicht alle Unhaltbaren halten. Und das ist eben ein Punkt, okay, aber ich glaube, dass sie Costa Rica schlagen werden. Jetzt auch gar nicht arrogant gegen Costa Rica. Aber das wird ein enges Ding. Aber wenn man die anderen Gruppen sieht, ich habe gerade Brasilien, Schweiz gesehen, es haut keiner mehr irgendeinen weg.
Ja, ja.
Okay, jetzt Spanien 7-0, aber
gegen Costa Rica. Ja, aber das war die Ausnahme, ne?
Aber ganz oft ist das echt, die können alle kicken. Ich war ja in 137 verschiedenen Ländern. Also überall und diese Mentalitätsgeschichte. Ich finde das eigentlich immer ein bisschen langweilig, was Effenberg sagt, aber das haben schon viele Spieler drauf. Und für Japan war es gegen Deutschland natürlich ein Hit. Und Deutschland hat vielleicht gedacht, oh, wir machen das schon.
Ja, und da kommt nochmal ins Spiel, was du vorhin schon gesagt hattest, nach dem 1-1 schon, aber dann noch schlimmer nach dem 2-1. Dann hatte ich so das Gefühl, dass da auch keiner mehr auf dem Platz steht, der jetzt mal dazwischen und sagt, Jungs, was ist los? Das ist jetzt mal hier, ne? Und da geht's ja dann halt hier um die Birne und so, ne? Und das auch ein Grund mehr, warum ich nicht verstehen konnte, warum Goretzka nicht von Anfang an gespielt
hat. Goretzka hat die letzte Chance noch gehabt in dem Spiel mit dem Dropkick.
Ja, leider knapp daneben. Macht da nicht viel falsch.
Ich muss auch sagen, als ich Goretzka beim Einwechseln gesehen habe, also wenn ich jetzt Leon sehen würde, würde ich sagen, ey, da hat man sich auch anders zu verhalten. Ist auch so ein bisschen beleidigt. Und das meine ich halt, das ist ein bisschen die 2022er Generation, aber auch 2020, 2018. Aber ich bin 30 Jahre, mache ich den Job und das war früher nicht so. Also die waren dann schon ein bisschen demütig und ein bisschen, darum sage ich ja, der Trainer ist immer hier im Fußball, so in der Mitte und die Spieler sind halt über den Trainer. Und da muss man schon ganz klar sagen, pass auf, wenn auch beim Einwechseln, du musst da stehen, du musst brennen, das ist eine Weltmeisterschaft. Und das hatte ich so im ersten Spiel nicht. Und gestern haben sie gebrannt. Pur gebrannt.
Ja.
Und ich glaube, Spanien war ganz froh, als das Spiel abgepfiffen wurde. Obwohl ich Spanien die bessere Mannschaft finde, muss ich sagen.
Ja, ich muss auch da, ne, ich habe jetzt nicht hier im Podcast, aber grundsätzlich habe ich die letzten 1-2 Jahre immer so auf Spanien geguckt. Ja, ich weiß, wir haben da mal 6 Stück gekriegt, aber da war in einem unglücklichen Moment, war ich immer so auf, ach ja, komm, Spanien, ne, das ist jetzt hier nicht mehr Xavi, Iniesta und so, ne, das ist eine andere Generation, die zwar was Ähnliches versucht, aber nicht bei Weib nicht so gut dann wirklich auf dem Platz produzieren kann, wie die Generation davor. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ne, Digga, was die da in der Mittelfeldzentrale, Busquets und die beiden 18-, 19-Jährigen, ne? Also da kommen Gegenspieler von drei verschiedenen Richtungen und pressen und die finden trotzdem ganz easy die Passlücke und spielen den Pass da durch. Ne? Die lassen dich so laufen. Also das ist schon ganz, ganz große Fußballkunst, ja, muss man schon sagen. Ja. Vielleicht ja sogar ein Titelfavorit, ne? Also ich habe sie bisher unterschätzt, das werde ich jetzt in der Folge nicht mehr tun.
Ich habe jetzt fast alle Spiele gesehen, wie in der Hybala-Bala-WM-Show, wo Pillo ja auch zu Gast kommt noch, bei Sport Digital, dem großen Sender in Hamburg. Also ich habe jetzt zwei Spieler, wenn die meisten jetzt gemacht, und Brasilien, Frankreich, Spanien, das waren jetzt so die immer in Frühform sind. Mhm. Jetzt musst du gucken, ob Deutschland, die Niederlande, England war ja auch noch ganz gut, ob die es noch so nachziehen, ne? Und so ein Füllkrughammer in den Giebel kann natürlich dir auch nochmal Aufschwung geben und dir eine Brust geben. Und
absolut.
Was die Deutschen, eines, was sie können, ist kämpfen. Und bei so Spielen wie Spanien oder Brasilien können wir nicht. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Das konnten wir 2014, 2016, so in der Hochzeit von Jogi Löw, aber das können wir jetzt nicht mehr.
Gut. Wir springen zum Team der Woche, bleiben noch kurz bei der WM. In der letzten Aufnahme hatten wir darüber spekuliert, inwiefern sich die deutsche Nationalmannschaft positioniert. Das ging rund um die Geschichte mit der Armbinde von Manuel Neuer. Schlussendlich hat sich ein anderes Team dann doch stärker positioniert, im anderen Kontext. Und das
war die iranische.
Oder?
Was war denn eure?
Ja, dass wir natürlich das schwach fanden, also im Sinne von...
Ich hab die richtig beschimpft, Typ. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die richtig beschimpft.
Also ich hätte auch die Binde getragen.
Ja, also ich, ne, ohne das Thema jetzt wieder, weiß wie groß aufzurollen, aber ich habe von vornherein war halt so, meine Wahrnehmung zumindest, da wird 3 Jahre lang gequasselt, dass wir da dann hinfahren und da Zeichen setzen und auf Missstände auf und dann ist die Lösung ist so eine dusselige Binde. Sorry, ich will das jetzt nicht abwerten, aber die Maßnahme an sich war für mich schon so ein bisschen fad und dann wird er mit einer gelben Karte oder vielleicht auch mehr gedroht und dann knicken wir allesamt ein. Also machen wir uns nichts vor, um wen ging es da? Da ging es um England, um Deutschland, um... Helf mir mal, aber auf jeden Fall fünf von den sieben waren europäische, in Anführungsstrichen große Nationen. Die schmeißen sie doch nicht alle aus dem Turnier, dann guckt keiner der Turnier mehr. Da wäre gar nichts passiert, außer vielleicht hier und dann mal eine gelbe Karte oder eine Geldstrafe. Von daher fahren wir das relativ schwach, aber müssen wir jetzt nicht wieder aufrollen, weil es gibt ja durchaus noch Mannschaften, die dann auch unter etwaigen anderen Konsequenzen, die dann da vielleicht drohen für solche Proteste, da doch nochmal ein Zeichen setzen, ne, Peter?
Genau, Iran hatte, die iranische Nationalmannschaft hatte die Hymne nicht mitgesungen bei ihrem ersten WM-Spiel gegen England. Im iranischen Nationalfernsehen wurde die Übertragung dann auch unterbrochen, die Live-Übertragung des Spiels. Jetzt im zweiten Spiel wurde dann doch mitgesungen. Da gibt es auch jetzt verschiedene Vermutungen zu, wie das so sein konnte und verschiedene Statements von verschiedenen Spielern. Wir wurden aber an der Stelle auch, hat Nico sozusagen mit in die Sendung gebracht, der sozusagen bei unserer Planung natürlich immer dabei ist, auch wenn er hier gar nicht dabei ist. Können wir deswegen die iranische Nationalmannschaft mit ihrem dann doch eben sehr, sehr mutigen Statement, weil da geht es so ein bisschen mehr als die gelbe Karte. Machen wir zur Mannschaft, zum Team der Woche.
Ja, also man kann, Bong hat uns freundlicherweise noch darauf hingewiesen, Bong hat vorhin einen Artikel in unserer WhatsApp-Gruppe geteilt, 1-2 Tage nach der Protestaktion der iranischen Nationalmannschaft wurde ein anderer iranischer Nationalspieler, der zwar noch Teil der Nationalmannschaft ist, aber nicht für den WM-Kader nominiert ist, wurde im Rahmen irgendwelcher Proteste festgenommen und ja, dem steht jetzt ja ein Prozess bevor, ne? Also da reden wir von ganz, ganz anderen Konsequenzen und Hand aufs Herz, da kann ich dann auch nachvollziehen, dass du dann im zweiten Spiel vielleicht sagen, okay, warte mal, also wir müssen schon irgendwie alle nochmal nach Hause kommen, irgendwie demnächst, jetzt lass mal hier mitsingen oder so, ne? Also das ist schon eine ganz, ganz, ganz andere Brisanz, die da drin
aber
ist.
Aber einen Fußballer, glaube ich, freigelassen und einen Journalisten, glaube ich, ne? So einen Kritiker im Iran.
Haben sie mittlerweile, ja?
Ja, also das habe ich heute nur gehört, also weiß ich jetzt nicht, aber ich meine, gut, jetzt haben sie natürlich auch einen wichtigen Sieg gelandet. Im letzten Spiel, da war die Euphorie ziemlich groß.
Das ist die Belohnung dafür, haben sie das Spiel gewonnen, dann darf der sein Leben wieder haben. Ist schon,
wow. Ja, aber in diesen Ländern geht das anscheinend so. Und das war natürlich Hut ab. Also was da gerade läuft, auch in dem Land. Und dass die Spieler dann ja, so eine sehr demokratische Einstellung haben. Und da kann sich jede Nation echt eine Scheibe von abschneiden. Und das ist noch einmal total enttäuschend, gerade dass die großen europäischen Verbände sich wie, also, ja, wie Marionetten von Augsburger Puppenkiste von Infantino da führen lassen. Und das ist schon total schwach. Aber da kommen wir halt wieder zu Typ, was machst du? Mhm. Und scheiß auf die gelbe Karte.
Absolut.
Sind wir uns alle einig.
Deshalb kann man es nicht formulieren.
Ja. Manuel Neuer hat noch nie eine gelbe Karte bekommen in einer WM-Endrunde. Also,
ob er Romano ist ein Riesentyp. Sicherlich sportlich kann man das alles irgendwie. Aber weißt du, ich weiß noch, dass er vor 3 Jahren, glaube ich, haben sie so T-Shirts bemalt, Human Rights und so. Ich finde das alles immer so. Ja, auf der anderen Seite kannst du auch nicht alles auf die Spieler ablassen. Ne? Also vor 12 Jahren ist das entschieden worden und wir haben alle schön irgendwie mitgemacht und ja, und auch die großen Journalisten, die jetzt da groß in den TV-Sendungen sagen, ja, die Spieler, ja, was sollen die Spieler jetzt machen? Ja, die können jetzt ein paar Zeichen setzen, aber wir haben doch ja alle zusammen total auf allergrößter Linie versagt. So. Und wir gucken es ja auch irgendwie. Und ich mache sogar eine Sendung. Also was soll.
So. Ja, total. Du sprichst hier ein ganz, ganz wichtiges Thema an, das Thema der Doppelmoral und Heuchlerei, wo wir zumindest in dem Thema hier in Deutschland regelmäßig Weltmeister sind. Diese Diskussion über die Doppelmoral und das Heuchlertum birgt nur immer die Gefahr, dass die eigentliche Diskussion, die nochmal einen Tacken wichtiger ist, immer so ein bisschen, na, dass das eine mit dem anderen egalisiert wird. Aber ich gebe dir zu 100%, welch ich persönlich... Mir stellen sich auch immer die Nackenhaare hoch, wenn ich manche Beiträge höre, sehe, lese von Leuten, die dann in ein paar Wochen wieder Premier League gucken, wo man vielleicht auch nochmal die Frage stellen kann, wo die Gelder herkommen und so weiter und so fort. Von daher, gebe ich dir vollkommen recht, wir alle versagen da auf ganzer Linie. Punkt.
Schreiben uns auch Zuhörer, ne? So ist nicht. Also wir bekommen auch Instagram-Nachrichten, die heißen, schön, dass ihr erst sagt, wie scheiße das alles ist und dann kommt der FIFA-Blog und dann sagt ihr, hey, habt ihr schon den WM-Modus entdeckt? Also...
Ja, klar. Total. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sportlich jetzt, ne, Russland, Peking, Winterspiele. Wir hatten Otto Addo auch im Interview, der sagt, ja, in Afrika sterben jeden Tag 20.000 Kinder. Also du kannst, ne, WM 2006 hat Deutschland wegen korruptes Verhalten bekommen. Wir sauberen Deutschen.
Genau, die gleichen Leute haben es erst an Deutschland gegeben und jetzt dann eben nach Katar.
Also es ist, ich hab auch schon mal bei Clubs gearbeitet, wo ich nicht genau wusste, wo die Investoren so reich geworden sind. Also ich bin da, ja, es ist Leistungssport ist nicht gesund und ja, und wie gesagt, Messi-Trikots gucken wir, ne, kaufen wir auch. Und ich sehe ja auch dann den einen oder anderen Kollegen auch von euch, der sich dann schön im Stadion fotografiert. Ja, und Messi kann auch nur hin, weil da ja auch Kataris das Geld geben, fertig.
Ja. Ja. Und Peter, nochmal zu dem, was der Kollege dann oder der Zuhörer da in der Nachricht geschrieben hat. Ah, hat er zu 100% recht mit, ne? Hat er so 100%, ist mir auch in dem Moment, wo ich es mache, bewusst, ne? Also, aber ja, hat er absolut recht mit. Du musst dir dann halt irgendwann oder was. Natürlich machen wir den FIFA-Blog, klar, ist unser Premium-Partner. Ja. Nein, das Ding ist, dass du dir halt einfach, und ich finde, da gibt es halt auch kein, naja, wahrscheinlich gibt es das schon richtig oder falsch, aber irgendwie muss da aus meiner Sicht jeder für sich selbst so ein bisschen definieren, wie er damit umgeht. Und wichtig ist halt nur, dass die Themen tatsächlich hochgehalten werden und thematisiert werden. Also ich vertrete immer die Meinung, wenn jetzt gar keiner drüber spricht, so, dann, oder wenn wir es, also der einzig richtige Weg wäre natürlich, dass alle Mannschaften gesagt hätten, wir kommen nicht zu dieser WM. Das wird niemals passieren, Punkt, fertig aus. Also das wird niemals passieren, auch nur eine Mannschaft nicht, so. Und ab da ist eigentlich alles, was du machst, nur noch falsch, so, Punkt. Gut, aber sollen wir die Brücke schlagen zu unserem Premium-Partner, der da nämlich mittlerweile seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahrzehnten, ja. Sehr, sehr unangebracht. Doch, bei uns darfst du das. Nein, natürlich nicht Qatar Airways, sondern unser jahrelanger Partner EA Sports. It's in the game. Ja, schöne Grüße rüber nach Köln ins Headquarter. Ich glaube, da sitzen die Kollegen nach wie vor. Und ja, was gibt's gerade Neues? Ja, ist halt schwer gerade über FIFA Ultimate Team zu reden, wenn man den World Cup Modus nicht thematisiert. Aber natürlich gibt's da gerade ganz, ganz vieles passiert. Am letzten Freitag, so wie gestern, vorgestern noch, war natürlich das Black Friday Weekend. Es gab Unmengen an Angebot von Packs, wenn man die Kreditkarte von Mama belasten wollte, um sich Packs zu ziehen und neue Spieler zu kriegen, hatte man da mehr als nur eine Gelegenheit zu, ja. Content ist quasi Overload. Ich hatte da aber letzte Woche schon im Detail darüber gesprochen. Es gibt die World Cup Icons, also gewisse Icon-Karten haben nochmal ein World Cup Update gekriegt für irgendwelche Leistungen von bestimmten Spielern, die in vergangenen Turnieren stattgefunden haben. Wir haben nach wie vor diese Path to Glory Karten, also heißt vereinzelte Spieler aus den teilnehmenden Nationen haben so eine Special Karte gekriegt mit einem Boost drauf und jedes Mal, wenn die jetzt eine Runde weiterkommen, folgt ein zusätzlicher Boost. Ganz, ganz viel SBC-Content, ganz, ganz viel neue Karten, die Marvel Heroes oder World Cup Heroes, wie sie jetzt auch genannt werden, hatte ich thematisiert. Das ist ja so ein bisschen nach wie vor meine Mission in diesem FIFA dieses Jahr. Aus Zeitgründen bin ich ja gar echt, ich habe immer noch keine Weekend League gespielt zum Beispiel, aber ich hatte mir vorgenommen, da diese 25 Tokens über die Aufgaben reinzuholen, über die Objectives und dann ein garantiertes World Cup Hero Pack zu öffnen, in der Hoffnung, dass da Rudi Völler rauskommt. Wenn nicht, muss ich mir Alternativen überlegen, wie ich an Rudi Völler in mein Team komme. Da bin ich jetzt gerade, 25 dieser... Ja, Fülle ist die günstigere Alternative. Ist aber auch noch nicht so geil wie Rudi Völler. Noch nicht, ne? Kann ja noch kommen. Und 25 dieser Tokens brauche ich dafür. 21 habe ich jetzt, glaube ich. Heißt, ich denke mal, am nächsten Wochenende werde ich das Pack öffnen. Dann schauen wir mal, ob Rudi Völler drin ist. Und dann stelle ich mir auch immer ein richtiges Team zusammen. Und dann werde ich die Weihnachts- und Silvesterwochen dafür nutzen, wenn ich Urlaub habe, da auch meine Weekend League zu spielen. Ja. Bist du ein FIFA-Zocker, Hüb?
Nee, warum nicht?
Nee, gar nicht?
Gar nicht.
Also ich vertrete ja immer
EA Sports, Bruno und Sponsor. EA Sports, mich mal einlädst, dann...
Genau so.
Nee, aber ich will ja neue Hobbys und so. Ich war heute zum ersten Mal beim Boxtraining, sieht man hier an meinem hohen Oberarm.
Macht das den Umgang kaputt?
Ich hab den, ja klar... Ja, in Hamburg trainiert, da war noch so ein kubanischer Schwergewichtsboxer. Da habe ich mich ein bisschen Abstand gehalten, da habe ich sogar mal ein bisschen leise gehalten. Aber war ein geiles Training, ey. Also, wie gesagt, ich habe jetzt 2-3 Monate, habe ich jetzt auch nicht so viel gemacht sportlich und da hatte ich ein bisschen andere Themen und jetzt komme ich immer besser raus und Sport und dann vielleicht auch zocken ist vielleicht auch mal ganz cool. Also, bisschen weg von diesem Workaholic, obwohl, wenn du wieder Trainer bist, dann.
Ich weiß.
Stunden am Tag bist du wieder dran, weil Spieler sind wie kleine Kinder.
Aber kosten mehr Geld wahrscheinlich, ja.
Ja, kosten ein bisschen mehr Geld, ja. Weil ich ja immer die Meinung vertrete, dass Menschen, die gut Fußball spielen oder ein gutes taktisches Verständnis von echtem Fußball haben, dass sie dann, sofern sie ihre Finger koordiniert kriegen, auch ganz gut in FIFA sind. Von daher, ja, wenn sich die Gelegenheit mal ergibt, kannst du mal einen reinzocken, dann schauen wir mal.
Weil wir im Hotel waren, Pillow, haben die Spieler immer gezockt. Also Nathan der Weise und Goethes Faust wurde jetzt nicht so viel rausgeholt aus den Sporttaschen, sondern eher EA Sports.
Ja, zu Recht.
Gut, Peter, weiter im Programm, was haben wir noch? Seit, korrigier mich, Pillow, seit wie vielen Jahren kann man Frauenmannschaften bei FIFA spielen? Auf jeden Fall seit 22, auch schon länger.
Jetzt in FIFA 23, 21, 20,
so was,
ne, schon 19 vielleicht sogar schon, ist schon ein paar Jahre, ja.
Und zwar, da wurde auch ein neuer Rekord aufgestellt, und zwar die Werder Bremen Frauen haben ihren Clubrekord neu aufgestellt. Über 20.000 Bremer waren im Weserstadion bei dem Spiel gegen Freiburg. Als Vergleich, der Rekord der Liga liegt bei 23.000, der wurde aufgestellt in dieser Saison zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München. Hat natürlich ein paar Faktoren. Zum einen, nach wie vor ist der Erfolg der diesjährigen Frauen-WM, der wirkt sich aus. Also in den letzten 3 Jahren sind die Zahlen echt gut hochgegangen, von ein paar hundert, mittlerweile sind es ein paar tausend bei den einschlägigen großen Vereinen und natürlich auch so ein bisschen als Statement, dass man die WM in Katar nicht unterstützen möchte. Dazu kommt eben auch noch ein ganz pragmatischer Grund, und zwar sind ja auf einmal die Stadien frei und dann können eben auf einmal die Frauen im Weserstadion spielen, was eben sonst geblockt ist, und als besonderes Schmankerl hat eben auch die aktive Fanszene sich entschieden, dort aufzutauchen, und ja, somit 20.000 Bremer feiern ihre Frauenmannschaft an. Schöne Geschichte, ähnliche Situation kann man dieses Jahr in ganz, ganz Deutschland beobachten, weil eben auf einmal die Stadien frei sind und die Fans Fußball sehen wollen im Stadion. Habt ihr mitbekommen?
Ja, schöne. Ja, ich habe es über unsere WhatsApp-Gruppe mitgekommen und ja, schöne Geschichte. Ich persönlich sage ja nach wie vor, die hat jetzt nichts mit der Bremer Mannschaft zu tun, aber die Linksverteidigerin von Olympique Lyon, da wäre eine für Schalke. Ne, Rechtsverteidigung, links haben wir Thomas Ovian, da sind wir schon ganz gut bedient, aber auf rechts wird die uns sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Von daher, ja, wie du schon gesagt hast, ne, man merkt es an allen Ecken und Enden, das Thema nimmt immer mehr an Fahrt auf. Wir hatten im Camp Nou, Barca gegen Real Madrid, ne, ausverkauftes Camp Nou hatten wir jetzt in der laufenden oder vergangenen Saison. Von daher, ja, nimmt das Thema aus meiner Sicht zu Recht immer mehr Fahrt auf. Hüb, hast du in deiner Karriere schon mal Berührungspunkte mit Frauenfußball gehabt oder vielleicht sogar schon mal eine Frauenmannschaft sogar gecoacht?
Nee, das habe ich noch nicht. Ich hab von F-Jugend bis Profimannschaft alles gecoacht. Also von den Bambinis bei Borussia Bochum. Mhm.
Viertliga-Verein seit Neuestem. Nee, FC Bocholt, glaube ich, ne?
Regionalliga und machen das ordentlich. Und werden auch nicht absteigen, sage ich.
1-1 gegen Aachen, ja.
Genau. Ja, gut, Aachen ist jetzt in Höhen. Aber Preußen Münster, mein anderer Lieblingsclub, der wird aufsteigen. Und leider hat man ja dann Vizemeister. Ja, Frauenfußball, also ich habe immer mit vielen Spielerinnen immer zu tun gehabt, weil ich war ja bei Bayer Leverkusen auch U19 Trainer und da hatte Bayer Leverkusen hatte ja auch eine Frauenmannschaft. Ein, zwei haben sie auch Trainerpraktikum bei mir gemacht. Ich war damals VfL Wolfsburg U19, das war vor, jetzt überlege ich mal, 12, 13 Jahren. Das war ja, VfL Wolfsburg war ja damals richtig schon gut bei den Frauen und da hat auch haben ein, zwei Spielerinnen immer bei mir auch Aufwärmtraining mitgemacht und wollten da besser werden. Und ja, ich finde das super, was die Mädels machen. Also das ist echt ein guter Leistungssport geworden. Und ja, und auch super, dass jetzt so viele Zuschauer da zu den Spielen kommen. Also ich finde das super. Also und vielleicht trainiere ich auch irgendwann mal eine Frauenmannschaft, weiß ich nicht. Ich habe in den USA habe ich mal bei Soccercamps habe ich Mädels trainiert. Und das war auch alles gut. Also die sind auch unheimlich motiviert, aber Jungs sind halt ein bisschen, die gönnen es dem anderen nicht so den Erfolg. Und bei Mädels hatte ich das Gefühl, die gönnen es mehr. Also und unheimlich wissbegierig und ne, super, dass die so einen Erfolg haben da. Ne? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Kontakt mit Julia Simic, die jetzt auch in Kapstadt ist, wo ich vor zwei Wochen da war. Und ja, die machen sich einfach. Also und auch wie die jetzt auch so wie TV-Expertinnen über Fußball reden. Ja, da ist der Halbraum und Zwischenraum auch schon längst angekommen und deswegen.
Und der Gegenpressing.
Frauenfußball ist top. Ich finde es echt gut.
Ja, eine durchaus spannende Frage hast du jetzt gerade schon vorweggenommen. Ne? Das hätte ich jetzt am Ende noch gefragt, ob du dir denn auch mal vorstellen könntest, auch tatsächlich eine professionelle Frauenfußballmannschaft zu trainieren. Aber hast ja gerade schon beantwortet.
Also ich war ja dieses Jahr im April auch vereinslos und da hat mich echt mein Heimatclub Borussia Bochum, die haben zweite Bundesliga gespielt, die Frauen, die haben mich echt kurz gefragt, Hüb, kannst du nicht für 6 Wochen übernehmen? Aber ich hatte so viele Termine mit Fernsehen und andere Sachen. Ich habe eine Business-Coach-Ausbildung noch gemacht am Wochenende und ich konnte das nicht verschieben. Vielleicht hätte ich das 6 bis 8 Wochen gemacht und versucht den Klassenerhalt, weil sie sind, glaube ich, leider abgestiegen. Und vielleicht hätte ich das gemacht, aber ich hatte zu viele Termine am Wochenende, leider.
Mhm. Würdest du sagen, du bist Ja-Sager?
Ich?
Ja.
Ja-Sager?
Ja.
Nee, überhaupt nicht. Ich versuche Ja-Sager ein bisschen mir anzucoachen.
Okay, verstehe. Genau, aber die Frauengelder, die wachsen überall, also auch TV-Gelder etc. Und auch um Geld geht es bei unserem Fundstück der Woche. Wir kommen langsam zum Ende. An der Stelle schneiden wir jetzt übrigens auch rein. Frag doch mal den Nico. Ihr habt Fragen gestellt, die werden jetzt beantwortet.
Moin Leute, schöne Grüße von mir und dicke Sorry, dass ich wieder nicht mit dabei sein kann. Der Terminkalender spielt mir viele Streiche dieses Jahr. Es kommt ungefähr alles auf einmal und manchmal schaffe ich es dann halt nicht zu den Folgen, was schade ist, aber es gibt ja eine großartige Vertretung und deshalb ganz, ganz liebe Grüße an Legende Peter Hyballa, der bestimmt einige Geschichten dabei hat und mit genug Fachkompetenz uns alle in den Schatten stellen wird. Also freue ich mich auf die Folge, wenn ich sie selber höre. Und es gibt ja ehrlicherweise auch genug zu erzählen. Ich hoffe, ihr nehmt Niklas Füllkrug als Spieler des Monats, Spieler der Woche, Typ der Woche, meine ich, sein Tor als Moment der Woche. Was haben wir noch alles? Ne? Werder Bremen als Mannschaft der Woche? Nein, Spaß. Aber es wird genug Themen geben, auch rund um diese WM, über die ihr sprechen könnt. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, es ist bisher nach wie vor auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Turnier, denn ich habe alle Dokumentationen dazu geguckt, ich habe gefühlt jeden Podcast gehört, also habe mich mit jeden kritischen Situationen darum auseinandergesetzt. Meine Freunde von Bundesliga kämpfen damit und haben ja quasi auch das Format so ein bisschen komplett über den Haufen geworfen durch diese Weltmeisterschaft. Und ich selber ertappe mich dabei, dass das Spiel jetzt gegen Spanien schon dazu geführt hat, dass ich wieder ein kleines bisschen genauer hingeguckt habe und auch irgendwie emotional mit dabei war. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das Turnier weiterentwickeln wird. Möchte das dann doch irgendwie sehen und auf der anderen Seite auch nicht aus den Augen verlieren, was da alles drumherum passiert. Insofern bin ich gespannt, wie ihr darauf reagiert, was ihr dazu besprechen habt, damit es weiter in unserer alten Tradition laufen wird. Denn am Ende ist das wichtig, was auf dem Platz ist. In diesem Sinne, ich habe ja noch ein paar Fragen zu beantworten, das mache ich jetzt gleich noch hiermit, aber erstmal meine schönen Grüße an euch. Legt los, macht weiter. Wir sprechen uns, wir hören uns. Viel Spaß in dieser Folge. Ich versuche ja gleich mal ein paar Fragen gemeinsam zu beantworten. Füllkrug nach der WM für 20 Millionen zu Bayern abgeben. Also ehrlicherweise freue ich mich wahnsinnig für den Typen, weil ich ihn auch persönlich sehr, sehr gerne mag, für das, was da gerade passiert. Weil mit der Geschichte aus der zweiten Liga letzte Saison noch und eigentlich da ein Problem, auf einmal Nationaltorhüter und der wichtige Mann für dieses Turnier, das ist schon echt eine Wahnsinnsgeschichte. Und ich gönne es ihm vom Herzen. Ich glaube aber auch, dass der settled genug ist, dass er nicht sofort losrennen wird. Trotzdem ist auch klar, nach diesem Turnier werden eine Menge Leute anklopfen. Und ich hoffe, er kann seine Qualität in der Rückrunde halten. Und wenn dann der Fußballmarkt das macht, was er macht, dann kann man nichts ändern. Fakt ist einfach, er ist im Moment, und das ist ja die andere Frage, Klose oder Füllkrug, schwierig. Ne? Klose hat schon auch für Werder Bremen ziemlich viele starke Sachen gemacht. Aber Füllkrug über Ronaldo, Messi und Mbappé, alle zusammen hundertprozentig ja. Denn er ist ein Knipser. Und das hat richtig viel Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ich bin gespannt, wie sich das Turnier für ihn weiterentwickelt, ehrlicherweise. Ne? Also bisher, auf einmal ist er der Hoffnungsträger und jede Zeitung schreibt ihn auch genau dahin. Eine Frage, die man mir eigentlich nicht stellen darf mit schafft Schalke den Klassenerhalt, weil da kann ich mich nur ins Fettnäpfchen setzen. Denn am Ende des Tages suche ich ja auch noch drei Mannschaften, die hinter uns bleiben. Im Moment sieht es ganz gut aus. Fakt ist aber, dass Schalke auf jeden Fall, ich würde sagen, bis kurz vor Ende dieser Hinrunde kein gutes Bild und keine guten Zeichen gegeben hat. Aber gerade die letzten Spiele gezeigt haben, dass da unten halt doch überall Leben in den Mannschaften steckt und man deshalb mal sehen muss, wie sich weiterentwickelt. Und damit sind sie dran und damit haben sie auch die Chance, die Klasse zu halten. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, weil die Konkurrenz, wenn du jetzt nicht in der Winterpause noch zulegst und Werder Bremen hat auch ein Transferproblem, dass sie nicht zulegen können, dann wird's nicht einfacher. Trotzdem geht das alles über mannschaftliche Geschlossenheit und Schalke hat das letztes Jahr schon bewiesen, dass die am Ende nicht aufgestiegen sind, weil sie die bessere Mannschaft waren, sondern weil sie die bessere Mannschaft waren. Und das wünsche ich natürlich meinem Freund Pillow, dass sie es schaffen. Und dir auch, Peter. Na klar, aber du bist jetzt ja Aachener. Die nächste Frage finde ich gut. Wird es irgendwann mal ein wichtiges auf dem Platz Community-FIFA-Turnier geben? Da Pillow ja bei den eigenen Turnieren von Backspin quasi ja immer schon sich so ziert mitzumachen, müssen wir diese Frage an ihn stellen, ob er mal Bock hätte, dass wir mal ein Community-Turnier spielen. Vielleicht in der Winterpause zu einem schönen Einlass. Eine kleine schnelle Runde. Wir laden mal jemanden ein, der kann sich mal messen mit uns. Und wir können es ja so machen, Pillow, wenn er an mir vorbeikommt, darf er sich mit dir messen. Aber was sagst du? Welchen Fußballer der letzten 50 Jahre hättest du gerne mal interviewt? Ey, die Liste ist lang, ne? Muss man ehrlich sagen. Und aus Bremer Sicht gibt's da schon einige wie Wynton Rufer oder Rune Bratzett. Alles Legenden für mich. Johan Miku, die ich wahnsinnig gerne mal gesprochen hätte. Claudio Pizarro habe ich mal sprechen können, für den habe ich ja sogar mal, oder mit dem habe ich mal zusammen was gemacht. Da war ich schon auch mal, schon wie lange nicht mehr in so einer Situation, dass ich wirklich gedacht habe, okay, wow, das ist wirklich Claudio Pizarro, mit dem ich hier rede. Bei wem das, glaube ich, fußballerisch aber der Fall wäre, und ich glaube, so ein Interview mit Cristiano Ronaldo wäre mir zu exzentrisch. Ein Interview mit Messi wäre mir, glaube ich, zu nichtssagend. Ein Interview mit Zinedine Zidane wäre, glaube ich, das wäre ein Real Talk. Und darauf hätte ich Bock. Noch eine zu Füllkrug. Wie viele Tore schießt Lücke bei dieser Weltmeisterschaft? Ich glaube schon, dass er... Komm, machen wir es so. Für jede Runde, die die deutsche Nationalmannschaft weiterkommt, macht er noch eine Hütte. Vielleicht macht er mal zwei, vielleicht macht er mal keinen, aber Hashtag Torschützenkönig der WM. Gehen wir nochmal auf die Frage ein. Deine Elf für die Nationalmannschaft. Ey, ganz ehrlich, das finde ich total schwierig. Und die Diskussion darüber, dass eine Fünferkette der Mannschaft wahrscheinlich besser stehen würde, die finde ich total spannend. Ich maße mir das nicht an. Ich habe das Gefühl, dass da zu viele sind, die nicht richtig performen. Und trotzdem ist die Qualität in der Mannschaft mega. Fakt ist, ich bin auch niemand, der sagt, Füllkrug muss für 90 Minuten rein, sondern das, was er jetzt macht, das ist genau das Richtige. Das macht den Rest schwieriger. Ich glaube aber einfach, man muss mehr Mut haben, Musiala mehr Raum zu geben. Und man darf nicht unterschätzen, wie viel Qualitäten Gündogan aus seiner Zeit bei Manchester United in diese Mannschaft einbringen, Manchester City, Dankeschön, in diese Mannschaft einbringen kann. Aber ich vertraue Hansi Flick. Das muss ich sagen. Also abwarten.
Wo ist denn der überhaupt?
Wahrscheinlich im Flieger. Das ist immer eine 50-50-Chance, so zu beantworten, die Frage. Der hat gerade sozusagen nach der beruflichen Reise ist Nico jetzt das Wochenende mit der Familie unterwegs gewesen und
der hat drum im Füllkrug-Pyjama geschlafen, oder?
Der hat schon immer im Füllkrug-Pyjama geschlafen.
Wollte genau. Ich gerade sagen, aber schon vorher auch schon. Ja.
Also, ich würde sagen, das kann man Nico nicht absprechen. Ich hätte gern, irgendwann machen wir das nochmal, so richtig auch Zeit haben. Dann machen wir mal einen Zusammenschnitt, wie Pillow Füllkrug schlecht redet und legen das dann so unter Füllkrug Highlights, ne? So Motivational Speech mäßig.
Ah, hör auf jetzt. Ich habe hab mich schon entschuldigt. Ja. Hatte mich schon einmal vor der ganzen Nation zum Hund gemacht und mich eines Besseren belehrt.
Genau. Der hörte deine Zitate vom Anstoß. Genau, wir springen nach England und zwar Man U. Die Glazer Family will den Traditionsverein verkaufen. Wir hatten das gerade schon gesprochen, Peter, du hast natürlich viel Kontakt gehabt schon mit Investoren. Ich würde behaupten, die Premier League ist da so das größte Ding überhaupt, auch wenn man aus den USA guckt, eben zum Beispiel, wie die Premier League dort vermarktet wird und generell wie viele ausländische Investoren und Besitzer es dort gibt. Jetzt, wenn Menjo sagt oder die Familie sagt, wir müssen den Verein neu aufstellen und eben auch verkaufen, dann meldet sich natürlich immer eine, glaube ich, jetzt der Sportminister aus Saudi-Arabien gemeldet, dass das ja ein guter Schnapp wäre. Genauso gab es aber Gerüchte, dass zum Beispiel Apple den Verein aufkauft. Geht um eine Summe von 6-7 Milliarden Euro, also 5,5 Milliarden Pfund. Und schauen wir mal, wer sich diesen neuen Verein da schnappt und was in der Premier League passiert mit neuen Investoren. Ja.
Ja, also meine Erfahrung mit Investoren, ich hatte jetzt türkische Investoren, amerikanische Investoren, ich glaube auch aus Nahost, also ich hatte auch ganz, ganz viele Leute dabei. Aus Trainersicht muss man einfach sagen, früher musstest du halt nur gewinnen und heute musst du auch bestimmten Spieler aufstellen, die so im Hintergrund gekauft werden und meistens natürlich auch junge, die dann wieder verkauft werden. Also als Trainer stehst du halt auch unheimlich unter Druck, nicht nur zu gewinnen, sondern wirklich auch die Investoren glücklich zu machen und am Ende des Tages, ja, musst du verkaufen. Mhm. Manchester United muss vielleicht nicht jetzt verkaufen, weil es einfach eine Marke ist und weil es eigentlich ein Investment ist. Und ich glaube schon für Apple oder auch für die saudi-arabischen Sportminister oder wer das auch immer sein mag, ist das natürlich total lukrativ, weil ich war ja auch oft in Afrika in meinem Leben, ja, da ich glaube, ist Manchester United immer noch die Nummer 1 an Trikots, die die Leute da anhaben. Da hat jeder zweite oder dritte Manchester United an. Dann kommt Barcelona, dann kommt ein bisschen Bayern München. Aber Manchester United ist einfach so eine Riesenmarke. Und Investoren, die sehen das einfach als knallhartes Business. Und wo wir als Trainer ja noch eine gewisse romantische Seele haben und wirklich uns um 4-3-3 und um Zwischenraum, Halbraum und um Positionsspiel kümmern, geht es bei denen um Business. Knall hart. Und ja, das und da ist es auch vielen Clubs egal, wo der Investor auch herkommt. Hauptsache das Geld kommt.
Hello, du hast eine Meinung dazu?
Ja, du, ich bin halt bei dieser ganzen Investoren und den Summen, um die da geht, ne, da, also tue ich mir ja immer ein bisschen schwer, da so irgendwie qualifiziert was zu sagen, aber also weil ich wohl wahrgenommen habe in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar schon ein, zwei Jahren, dass halt die Fans, so, und die werden bei diesen ganzen Prozedere halt immer so ein bisschen außen vor gelassen, ne? Also wie Üb gerade schon richtig gesagt hat, ist halt knallhartes Business, ne? Und das mit Verlaub, aber wenn ich da 7 Milliarden reinstecke, dann kann ich das sogar nachvollziehen, warum das knallhartes Business dann am Ende ist. Aber was immer so ein bisschen insgesamt in diesem Zirkus Fußball mittlerweile auf der Strecke bleibt, ist halt der Fan. Von denen habe ich aber aus Manchester United Richtung jetzt schon öfter wahrgenommen, dass diese Glazer-Familie heißt sie, ne? Glazer?
Ja,
mit L, Glazer. Ohne L? Mit L, ne? Ja, wie ja. Glas, nur mit Z. Dass man wohl ganz glücklich darüber wäre, wenn die Familie da raus wäre. Ich bin nicht tief genug drin, um zu beurteilen, wie viel Anteil am ausbleibenden Erfolg jetzt der letzten Jahre, gemessen an den Jahrzehnten davor von Manchester United, ne, wie viel Anteil die Investoren oder die Besitzer dieser Familie da tatsächlich dran haben. Aber für die Fans ist der Schuldige, glaube ich, schon seit längerem gefunden, nämlich Familie Glazer. Und naja, wenn die nicht mehr wollen und die Fans wollen auch nicht mehr und dann kommt jetzt der Apple. Also sollen sie halt machen, ne? So, das Ding ist halt immer nur bei diesen ganzen Summen und dem ganzen Irrsinn und Vermarktung. Und ich meine, wenn ich auf Schalke bin, ne, und da reden wir jetzt von Schalke 04, nicht von Manchester City oder irgendeinem Plastikverein, der halt in den letzten 10 Jahren durch massig Geld dahin gekommen ist, wo er jetzt ist, sondern wirklich von einem Traditionsverein. Also wir haben ja auch schon nicht ein Tribünenplatz mehr oder ein Sitz- oder Stehplatz mehr im Stadion hat nicht irgendein Sponsorname. Da haben wir die R&V-Tribüne, da haben wir die Gazprom-Tribüne ja jetzt nicht mehr, ne? Aber weil wir nicht alles Tribünen haben und die Nachspielzeit wird von Festina präsentiert und in der Halbzeit hast du die Böckelunder Fanbox, wo das ganz lustig, draußen steht immer so eine Kamera und so eine Böcklünder Werbewand, ne, wie so bei so einer Pressekonferenz, und dann können da Fans hingehen und irgendwie was sagen, was weiß ich. Meistens sind da irgendwelche Eltern mit ihren kleinen Kindern, und die kleinen Kinder sagen dann, ja, Schalke schießt, Terodde schießt heute 3 Tore. Und da sind wir halt auch einmal rein, vor Jahren schon, komplett übermotiviert, auch schon unter Einfluss von diversen Bierchen und 1-2 Zündkerzen, ja, sind wir auch in diese Box rein und haben da mal richtig einen angestimmt, dann ist auch diese Werbebande hinten umgefallen, das haben die dann in der Halbzeit nicht gezeigt. Aber nur kleine Anekdote am Rande. Ja, ist halt ganz lange Rede, kurzer Sinn. Weiß ich nicht, ob das dann jetzt ob dann halt einen großen Unterschied macht, ob dann jetzt der Apple da draufsteht oder der Glazer oder sonst was. Wichtig ist halt nur, dass der Fan nicht komplett mittlerweile vergessen auf der Strecke gelassen wird. Und das ist immer so meine größte Sorge in diesem ganzen kommerziellen Konstrukt, was sich da heute entwickelt. Ne? Von daher.
Ja, ich war mal Trainerpilot bei NAC Breda. NAC Breda, ein großer, großer Traditionsclub in den Niederlanden. Ne? 5. größter Club. Immer 18.000, das ist für Niederlande viel. Zuschauer, richtig Alarm, toller Club. Und da war vor einem halben Jahr, wollte die City Group einsteigen. Und die NAC-Fans sind echt krass. Also die sind so, ja, Schalke, Dortmund-Kaliber. Und die sind echt bis nach Manchester geflogen und haben dann so ein Banner, ihr kommt hier nicht in unseren Club rein. Mhm. Und haben es echt verhindert. Und die City-Group hätte ja schon, NAC Breda ist gerade 10. in der 2. Liga und die gehören eigentlich in die Eredivisie. Aber die Fans haben echt alles versucht und haben es auch dann letztendlich geschafft, City-Group anzuwenden, weil die haben gesagt, NAC Breda, das ist Tradition, das wollen wir nicht. Ob das immer gut ist, weil sie ja krupsen da auch ein bisschen in der 2. Liga jetzt rum für so einen Riesenclub, ist dahingestellt zu lassen, weil sicherlich haben Investoren auch gute Absichten. Die haben schon, ne? Also nochmal, ich war vor 12 Jahren oder 11 Jahren war ich bei Red Bull Salzburg Juniors-Trainer, also zweite Mannschaft-Trainer. Und das ist schon anders. Da ist schon Power dahinter. Da ist echt qualifizierte Leute dahinter. Die haben Visionen. Und das spreche ich natürlich auch dem einen oder anderen Traditionsclub ab, weil ja, da ist immer viel von früher erzählt und die Legenden dürfen, kriegen alle einen Job und so weiter. Und so Investoren-Clubs, ja, die sind natürlich schon ein bisschen innovativer, weil sie diese ganze Tradition nicht hinter sich schwören. Also es gibt natürlich auch positive Sachen, aber das ist mir gerade eingefallen mit NAC Breda, die echt die City Group dann, ja, die Fans haben dann gewonnen.
Ja. Ja, da sprichst du ein Thema an, was ja auch bei uns auf Schalke seit Jahren kocht, ne? Wir sind ein e.V. und ne, Ausgliederung hin, Ausgliederung her, haben wir kein Geld mehr und müssen wir irgendwo Geld her, und ist ja auch richtig, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Wenn du halt sportlichen Erfolg haben willst, dann hast du Teile der Fans, die sagen, nee, ist mir total scheißegal, dann gehe ich auch noch auf Schalke in der 5. Liga, interessiert mich nicht, was aus meiner Sicht auch eine legitime Ansicht ist.
Also, Frankie Kramer wurde auch wieder entlassen, ne? Also
ja, richtig, ja.
Alka nun auch nicht, ne?
Absolut. Nee, vor allem auch gar nicht.
Lass alle da sitzen, also, und dann geht wieder eine zweite Liga, aber das ist ja Quatsch.
Absolut. Nein, ich sage auch nicht, dass ich die Meinung vertrete. Ne? Also ich finde schon, dass du grundsätzlich halt Mittel und Wege finden musst, und da musst du dann vielleicht auch mal kreativ sein, und dann ist vielleicht auch die Antwort, dass die Nachspielzeit von Festina präsentiert wird. Ne? So, du musst halt nur schauen, dass er halt in diesem ganzen Zirkus, Fußball nenne ich ihn jetzt mal bewusst plakativ, dass du da halt Mittel und Wege findest, trotzdem irgendwie neues Kapital und frisches Kapital in Vereine zu pumpen, auch wenn es ein Traditionsverein ist, ohne halt grob die Fans zu verlieren. Und da gehören sicherlich beide Seiten dazu. Ne? Da müssen beide halt aufeinander zugehen. So. Und das ist aber auch durchaus leichter als getan, das ist mir vollkommen bewusst. Leichter gesagt als getan. Ich glaube, ich habe andersrum gesagt.
Damals ja bei Red Bull, und da bin ich zu Sturm Graz gegangen. Ja, ist unterschiedlich, Tag und Nacht. Also Sturm Graz, ein großer Traditionsclub, aber altbacken, konservativ. Oh, immer von früher erzählen. Und Red Bull war einfach, ja, die haben einfach Power gegeben. Und das war einer der größten Fehler von mir, damals von Salzburg nach Graz zu gehen. Und weil ich mich bei so einem Innovationsclub viel wohler gefühlt habe. Aber klar, er ist kommerziell. Okay. Aber
Ja gut, du, das ist für die handelnden Personen, also machen wir uns nichts vor, mit mehr Geld kannst du halt auch mehr Visionen umsetzen, dann kannst du halt auch mehr fortschrittlich sein, und also das ist ja auch kein Geheimnis, und deswegen sage ich ja, du musst irgendwelche Wege finden, irgendwie das eine mit dem anderen zu vereinen, aber wenn das alles nur negativ wäre, dann würden ja nicht so viele sich in solche Konstrukte einkaufen lassen und da auch dann Positionen ausüben, ne? Also ist ja jüngst Marco Rose, Patrick hätte ich schon fast gesagt, Max Eberl und so weiter und so fort, ne? Also das machen die ja alle nicht, weil sie jetzt nur so einen fürstlichen Gehaltscheck kriegen, ne? So, ich vertrete ja absolut die Meinung, ab einer gewissen Grenze von Verdienst, und die mag bei jedem Menschen individuell anders sein, aber ab einer gewissen Grenze wirst du feststellen, dass ob du jetzt nochmal X oben drauf kriegst oder nicht, da wird an deinem Lebensstandard gar nichts mehr ändern. Du, ne, den hast du erreicht. Und da geht's dann halt auf dem Niveau, glaube ich, viel, viel öfter um andere Sachen. Nämlich, wie du gerade schon gesagt hast, wie wohl fühle ich mich hier, wie gut kann ich meine Vision umsetzen, wie gut kann ich das, was meine Idee von Fußball oder vom Business ist, nach vorne hin prägen und ausleben. Ich glaube, und das ist auch Teil der Wahrheit, das wird der durchschnittliche Fan wahrscheinlich anders sehen oder anders bewerten, aber ich glaube schon, dass das viel, viel öfter der ausschlaggebende Punkt ist als einfach nur der reine Paycheck.
Ja.
Ja.
Zurück zur Menu-Geschichte mit Apple, das wird wahrscheinlich ein Gerücht sein, aber klar ist, es gibt eben auch nur eine Handvoll Unternehmen oder Konstrukte, die überhaupt so eine Summe aufbringen können. Und jedes Mal, wenn ein großer Traditionsverein frei auf den Markt kommt, sind das immer wieder die gleichen, oft von der arabischen Halbinsel, aber eben auch sonst andere, schon global bekannte Investoren oder Unternehmen, die sich da weiter positionieren wollen, wird in den meisten Fällen aus wirtschaftlicher Sicht da eben auch belohnt. Ne? Also gibt es ja viele bekannte Geschichten von Investoren, die mit NFL-Teams, Premier League-Teams da viel, viel Geld gemacht haben. Wir sind am Ende unserer Folge. Ich glaube, da bleibt noch zu sagen, es wird wohl bald nochmal ein Talk von euch zwei geben, dann aber in Hamburg. Und
mein
dann
Kumpel Vito Torino, das muss ich noch sagen, der ist sehr arg gebeutelt, weil Italien nicht dabei ist bei der WM, und ein Riesenfan von Pillow. Der hat mir die ganzen Hip-Hop-Dinger da gesagt. Ich musste sagen, ich weiß ja jetzt nicht so viel von, aber da muss ich noch ihn grüßen. Sorry, Peter. Die Zeit muss sein, sonst habe ich ein Problem.
Gar kein Ding. Schöne Grüße zurück an Vito. Deine Sendung. Wie heißt denn nochmal genau?
Hyballa Balla WM-Show bei Sport Digital ist jeden Tag. Und wir hatten jetzt geile Gäste. Gert-Jan Verbeek, Jürgen Klinsmann, Otto Addo, heute war Ansgar Brinkmann, Ronald Rengen, bekannter Fußballschriftsteller. Heute war noch Gonzalo Castro da. Also wir haben jeden Tag haben wir zwei Gäste und ist eine Stunde halt über WM reden, und dann gucken wir immer so ein bisschen das auch während des Spiels, weil wir haben leider keine Live-Bilder, und da versuchen wir locker flockig da durchzukommen, und ja, mir macht das Spaß, weil ja, da kann ich ein bisschen meine Entertainer-Qualitäten dann auch ausspielen, und ich sage immer, wir laden auch viele Typen ein, und die Pillo gibt es nicht mehr so viel.
Das ist richtig. Wie viel Uhr? Täglich? Gut
für euch zwei.
Jetzt war immer 16 bis 17 Uhr, und ab morgen ist es 15 bis 16 Uhr, weil die WM-Spiele ja ein bisschen früher anfangen.
Mm-hmm. Okay.
Und morgen ist da Tom Safi, das ist Belgier, der ist Nationaltrainer von Gambia, hat 10 afrikanische Länder schon trainiert. Und Baba Grafati, der vor ein paar Jahren ja versucht hat, ja, so einen Suizidversuch hinter sich hat und jetzt Mentalcoach ist. Und da reden wir halt über Schiedsrichter.
Ja, auch eine sehr interessante Geschichte, ne? Vor allem dann von da, wo er herkommt, jetzt hin zu Mental Coach, ne? Also schon eine Story, ja.
Genau. Gut. Aber vielen Dank für eure Einladung nochmal.
Du, immer wieder eine Ehre unsererseits.
Genau, danke dir für deine Zeit auf dem Montagabend. Und nächstes Mal sprechen wir uns. Ne, stimmt gar nicht. Wir sprechen uns bald nochmal zu dritt, auf jeden Fall in Originalbesetzung. Macht euch da keine Sorgen, aber ihr seht ja schon, wir haben Gott sei Dank viele Freunde des Formats, die auch immer wieder gerne vorbeikommen. In dem Sinne, macht's gut, bis bald. Letzte Worte.
War letzte Worte eine Aufforderung? Jetzt in meine Richtung?
Ja, ja, genau.
Achso, okay. Du, wie ich vorhin Anfang schon gesagt hatte, lieber Hüb, für nach vorne raus alles erdenklich Gute, den maximal größten Erfolg, die Fähigkeit, auch mal gelassener an Sachen ranzugehen und in allererster Linie viel Gesundheit wünschen wir dir. Und ich denke mal, jeder Zuhörer auch.
Vielen Dank euch beiden.